Affiliate Musics, der Podcast zum Thema Affiliate Marketing. Heiße Infos und News für Affiliates, Advertiser, Netzwerke und Agenturen. Von und mit Markus Kellermann.
Affiliate Musics. Hallo und herzlich willkommen zur 89. Ausgabe von Affiliate Musics, dem Podcast zum Thema Affiliate Marketing, hier auf der Termfrequenz, aber auch bei iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Heute habe ich einen ganz interessanten Interviewgast in der Sendung, nämlich Christopher Deschauer. Er ist selber Affiliate, betreibt mit kinderfahrradfinder.de eine eigene Affiliate-Seite und er ist regelmäßiger Hörer meines Podcasts und er hatte eine Frage, nämlich wie es sich eigentlich nach dem Brexit verhält mit den Provisionsauszahlungen von Avon aus UK. Und er hat noch viele andere Themen, die ihn umtreiben, was das Thema Tracking anbelangt, was das Thema anbelangt, welche Herausforderungen haben generell kleinere Affiliates heutzutage. Und deswegen habe ich ihn eingeladen, in die Sendung mal über die täglichen Herausforderungen eines Affiliates zu sprechen und freue mich dann später auf das Interview mit dem Christopher. Doch vor dem Interview wieder ein paar allgemeine Themen. Zum einen möchte ich euch nochmal auf die beiden letzten Ausgaben von Affiliate Talks aufmerksam machen, dem Podcast meiner Kollegen Tom und Tobi, der auch auf Termfrequenz, aber auch bei iTunes und Spotify zu finden ist. In der letzten Ausgabe vom 22. Oktober gab es ein tolles Interview mit Thorsten Latusek und zwar ging es um sein neues Projekt grünegutscheine.de und das Thema Nachhaltigkeit im Affiliate Marketing. Und in der 8. Ausgabe von Affiliate Talks am 8. Oktober ging es um das Thema Display and Retargeting in einem Interview mit Yvette Tilly von Targeting 360 und auch welchen Einfluss IRB TCF auf das Affiliate Marketing hat. Also zwei sehr interessante Themen. Deswegen kann ich euch den Podcast meiner Kollegen von Affiliate Talks nur wärmstens ans Herz legen. Und den gibt's alle zwei Wochen, auch wie gesagt auf der Termfrequenz. Dann möchte ich euch noch ein Event empfehlen, nämlich am 5. November findet das Affiliate Conference Club Meetup 2.0 statt, ein digitales Networking-Event. Ihr findet hier Infos unter affiliate-conference.de/meetup und für alle Mitglieder des Affiliate Conference Clubs ist das Meetup auch komplett kostenlos. Falls ihr noch nicht Mitglied seid, könnt ihr euch ja vorher noch kostenlos anmelden. Und wer in dem letzten Meetup schon dabei war, der kennt das Format. Das heißt, ihr kommt in den Raum rein, findet dort verschiedene Diskussionsräume. Es gibt diesmal insgesamt vier Sessionräume, nämlich einen zum Thema Technik und Datenschutz, einen zum Thema Kennenlernen und Plauderraum für Anfänger vielleicht auch, einen zu aktuellen Themen wie Corona, Black Friday, Weihnachten und Tools. Und einen Raum Advertiser meets Publisher, da geht es um Platzierungen, Aktionen, Angebote, ist gerade vielleicht vor Black Friday ganz interessant, um sich vielleicht zu vernetzen. Und ganz neu diesmal im Meetup sind auch zwei Fachvorträge. Einmal ein Vortrag von Dennis Peterson von den Genius Technologies zum Thema Partnermarketing, das neue Marketing. Das neue Affiliate Marketing und einen zweiten Vortrag von Josef Weirau von DaisyCon zum Thema, wie verwalte ich Affiliate Marketing mit Scrum. Dazu gibt es noch einen interaktiven Diskussionspanel, bei dem Ingo Kams und ich dabei sein werden und wir werden von Tobi und Tom von Affiliate Talks interviewt über aktuelle Trendthemen und ihr habt dann auch die Möglichkeiten live Fragen zu stellen, die wir dann beantworten werden. Und wie gesagt, ansonsten gibt es viele Networking-Räume, ihr könnt euch persönlich mit Videos dann vernetzen mit anderen Affiliate-Marketern. Das Ganze geht über 4 bis 5 Stunden, kann allerdings auch länger gehen, es gibt da keine Zeitbeschränkung. Wir haben wie gesagt insgesamt 6 tolle Speaker dabei und schaut auf jeden Fall vorbei am 5. November ab 16 Uhr. Es gibt nur noch wenige Tickets, weil die Räume, die Networking-Räume auch begrenzt sind. Deswegen meldet euch bald an, wir rechnen mit ca. 100 Teilnehmern und wie gesagt, Infos findet ihr unter affiliate-conference.de/meetup. Das soll es aber soweit auch schon gewesen sein von mir und jetzt wünsche ich euch viel Spaß im Interview mit dem Christopher. Ja, hallo Christopher, ich freue mich heute sehr, einmal einen langjährigen Hörer von Affiliate Musics als Gast zu haben. Du hattest mich ja vor kurzem einmal angeschrieben, weil du eine spezielle Frage hattest, auf die wir später auch nochmal kurz eingehen werden. Und ich habe das dann gleich zum Anlass genommen, dich als Interviewgast einzuladen. Vielleicht möchtest du dich einfach mal kurz den Hörern von Affiliate Musics kurz vorstellen.
Ja, also erstmal danke für die überraschende Einladung aufgrund von einer E-Mail zu einem eigentlich anderen Thema. Ich kann mich insofern vorstellen, also Christopher heiße ich, bin 47 Jahre alt und also Christopher Deschauer, Deschauer ist mein Nachname und ja, mein Werdegang so ein bisschen, abgesehen davon, dass ich verheiratet bin mit Kind, ist, ich habe irgendwann in den 90ern Informatik studiert, habe mich ein bisschen mit Webdesign beschäftigt. Und dann bin ich sehr lange in einer, habe ich für eine Modemesse im IT-Bereich gearbeitet, mich um die Tickets gekümmert, um die Newsletter und was alles so mit Computern im Bereich Messe zu erledigen gibt. Dann bin ich bei Zalando gelandet in der Marketingabteilung für gut zwei Jahre. Und das Ganze hat ein jähes Ende gefunden, als diese gesamte Marketingabteilung mit 300 Leuten von einem Tag auf den anderen geschlossen wurde. Das ging damals auch durch die Presse und das war dann für mich Anlass, mir mal zu überlegen, was ich denn eigentlich so weitermachen wollte und so ein bisschen in diesem Alter, 45 Jahre, überlegt man sich manchmal, was soll es denn sein und was will man eigentlich. Und ich bin begeisterter Fahrradfahrer, hatte mit meiner Tochter mich viel mit dem Kinderfahrradthema beschäftigt, hatte immer schon irgendwie den Traum, ein bisschen vielleicht mal einen Kinderfahrradladen oder so aufzumachen. Aber weil ich eben kein Kaufmann bin, sondern mich mit IT auskenne, dachte ich dann, dann mache ich eine Webseite über Kinderfahrräder. Und die habe ich dann erstmal so ganz Non-Profit betrieben eine ganze Zeit und bin irgendwann dann eben auf das Thema Affiliate gestoßen, sie ein bisschen zu monetarisieren.
Ja, spannend. Also ich kann mich daran erinnern, damals an die Zalando-Geschichte vor einigen Jahren. Es war ja damals so, Zalando war ja damals eines der größten Affiliate-Programme auch und da wurde ja dann alles umgestellt von heute auf morgen auf Data-Driven und es wurde ja die ganze Marketing-Abteilung entlassen. Manche haben danach ein eigenes Unternehmen gegründet, manche haben damals auch einen Blog gestartet und darüber berichtet. Und für dich war es ja scheinbar auch Anlass, dich selbstständig zu machen. Wie war das damals für euch? War das für euch überraschend, diese Entscheidung?
Ja, die kam sehr überraschend, in der Tat. Also das kam von einem Tag auf den anderen, ja.
Warst du damals auch für das Affiliate-Marketing zuständig bei Zalando oder für einen anderen Bereich?
Gar nicht. Ich war zwar in der Marketingabteilung, aber habe dort mehr so mich um die Datenflüsse gekümmert, also eben das IT-Thema. Ja.
Und hast du das damals mitverfolgt? War es damals leicht für die 300 Mitarbeiter, schnell wieder einen neuen Job in Berlin zu finden? Oder gab es da auch Mitarbeiter, die dann erstmal nichts mehr gefunden haben?
Oh, ich denke, sicher gab es beides, aber ich denke, dass wer wollte, man mit diesem Background von Erfahrung bei Zalando es doch tendenziell eher gut hatte.
Ja. Und für dich war das dann damals auch die Entscheidung, dich dann selbstständig zu machen, also mit deiner Affiliate-Seite, ist das dann dein Hauptjob oder machst du das dann nebenbei?
Nein, also mein Hauptjob ist es nicht oder vielleicht 50-50. Ich hatte dieses Projekt eigentlich gestartet, ohne zu wissen, wo es hingehen soll. Ja, ich hatte eine Idee. Die Idee bestand eben darin, eine Seite über Kinderfahrräder speziell zu machen mit einem ganz bestimmten Feature, nämlich, dass Eltern auf dieser Seite kinderfahrradfinder.de die Größe von ihrem Kind einfach eingeben können, also meinetwegen 120 Zentimeter groß und dann aus einer Datenbank von Fahrradmodellen, die ich ausgesucht habe, dass ich sie für gut befinde, das sind ungefähr 350 jetzt in der Datenbank, dann rausgesucht wird, was aktuell gerade passt. Das war einfach nur meine Idee und ich dachte, die ist gut und dann baue ich das erstmal. Und es war ein bisschen der Hintergedanke einfach, ich möchte gerne wechseln in die Fahrradbranche. Und wenn man einfach nur sagt, hallo, ich fahre gern Fahrrad, kann ich irgendwas für euch tun, dann kommt man damit nicht weit. Und so habe ich dieses Projekt so ein bisschen mit diesem Gedanken einfach auch mit Idealismus an den Start gebracht und es hat dann auch funktioniert. Ich bin darüber dann jetzt bei Messen tätig, die dieses Jahr nun leider auch gerade nicht so gut funktionieren. Aber ich habe dann, so wie es auf Fahrradmessen Rennradbereich, E-Bike-Bereich gibt, habe ich bei einer Messe gesagt, hier, wie wäre es denn mit dem Kinderfahrradbereich und habe Aussteller akquiriert, also bei mehreren Messen Aussteller akquiriert, mich ums Rahmenprogramm gekümmert. Und in diesem Umfeld habe ich auch jetzt noch weitere kleinere Jobs, mit denen ich mich so über Wasser halte. Also irgendwie funktioniert es in der Kombination. Mhm. 2 Jahre lang habe ich wirklich den Kinderfahrradfinder komplett ohne einen einzigen Werbebanner und gar nichts betrieben. Irgendwann stieß mich dann eine der Marken da drauf, hier, wir haben doch ein Affiliate-Programm, kannst du doch mal einsteigen. Ja.
Und wusstest du zu dem Zeitpunkt schon, was Affiliate-Marketing genau ist? Gut, du hast es vielleicht irgendwie bei Zalando mitbekommen, aber hast du dich davor schon näher mit der Thematik beschäftigt? Oder war das dieser Hinweis von dem Advertiser für dich dann relativ neu und dann sozusagen der erste Anstoß, dich näher mit dem Thema zu beschäftigen?
Also erstmal bei Zalando hatte ich mit Affiliate gar nichts zu tun. Also über Zalando Affiliate kann ich gar nichts sagen. Ich wusste wohl, was Affiliate Marketing ist. Allerdings habe ich eigentlich immer eher so das Gefühl gehabt, das ist was, womit man ein paar Cent irgendwie noch dazu verdienen kann im Monat, wenn man einen Blog hat oder so, aber nichts, wo man nun irgendwie nennenswert seinen Lebensunterhalt mit bestreiten könnte, zumindest nicht basierend auf einer kleinen Webseite mit, weiß ich nicht, 10.000 Besuchern oder so im Monat. Ja. Insofern habe ich das nicht besonders ernst genommen und dann habe ich aber eben doch gemerkt, da ist nicht nur diese eine Firma, sondern da sind auch noch andere und habe verschiedene Programme, also habe alles abgesucht. Das ist nun nicht gerade der typische Markt für Affiliate, glaube ich, Fahrräder oder Kinderfahrräder, weil auch noch so viel über den Einzelhandel läuft und so und wenig online oder noch nicht so viel online wie in anderen Bereichen. Aber es funktionierte besser, als ich gedacht hätte. Deswegen bin ich dann dabei geblieben. Ja.
Und hattest du zu dem Zeitpunkt schon einen Account bei Avin oder hast du den dann erst im Zuge dessen, als sich der Advertiser angerufen hat, dich dann erst angemeldet bei Avin?
Ganz genau so, ja. Ganz
okay. Genau so. Okay, dann hast du jetzt eine tolle florierende Seite, die Kinderfahrräder verkauft. Wie generierst du denn deinen Traffic für die Seite? Also wie werden die Besucher denn auf deine Seite aufmerksam?
Also erstmal verkaufen tue ich sie selber nicht. Ne? Es ist tatsächlich nur das Affiliate. Wie werden Besucher aufmerksam? Also eigentlich das ganz Klassische über Google, über die Google-Suchergebnisse. Und natürlich habe ich auch einen Instagram-Account, einen Facebook-Account, einen Twitter-Account, wobei ich sagen muss, wenn ich in die Analytics-Daten gucke, ist es immer Google, wo alle herkommen. Eventuell sind die von Twitter kommen ein bisschen qualitativ hochwertiger, aber ja, der Löwenanteil ist Google und die Abhängigkeit ist groß. Das habe ich gemerkt im Mai, da hat Google ein Core-Update ausgespielt, was sofort mich, ich glaube, fast 50% vom Traffic gekostet hat. Hat sich langsam wieder ein bisschen erholt, aber noch längst nicht wieder so weit, wie es war. Ich hatte aber auch echt Glück. Also das war vielleicht, weiß nicht, ob es überbewertet ist oder ob meine Seite wirklich so gut ist oder war. In Monaten März, April, Mai stand ich wochenlang einfach nur für den Suchbegriff Kinderfahrrad auf Platz 1.
Das heißt aber auch, dass du dich auch mit dem Thema Suchmaschinenoptimierung aktiv beschäftigst. Hattest du da vorher auch schon einen Background oder kam das dann erst im Zuge der Erstellung deiner Website, dass du dich mit dem Thema SEO beschäftigt hast?
Also ein bisschen, ich meine, ich komme in den 90ern, habe ich Webseiten entwickelt, auch da gab es sowas schon ein bisschen, da waren es diese Keywords, die man oben in die Metadaten eingetragen hat und ich habe mich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, ich hatte aber irgendwie, seit ich angefangen hatte mit der Seite, immer das Gefühl, Google liebt mich, ich kann machen, was ich will, meine Seiten, die steigen alle irgendwie konstant immer nur weiter nach oben und im Prinzip erst, als es dann irgendwann mal abwärts ging, dann habe ich angefangen, tatsächlich mir auch SEO-Podcasts anzuhören und nicht mehr nur deinen sozusagen. Ja,
genau. Das heißt, für dich ist dann das Wichtigste, Google-Kriterium, wenn man es so bezeichnen kann, dein Content, dass du individuellen Content hast, dass du den selber erstellst, dass du weißt, worüber du berichtest und dass es vielleicht auch in dem Bereich vielleicht auch wenig Wettbewerber gibt.
Ja, also ich meine, es gibt, ich habe mich natürlich umgeguckt, was gibt es sonst noch so an Affiliate-Seiten. Also das ist wirklich, weiß ich nicht, kann ich mir auf die Schulter klopfen oder sagen, ich bin ein ehrlicher Typ an der Stelle oder so. Ich sehe so viel andere Seiten, wo wirklich Produkte empfohlen werden, einfach nur, weil sie eben über Affiliate monetarisierbar sind, diese Empfehlungen, und da wird irgendwie die 10 besten, was weiß ich, angepriesen, und es ist eigentlich für jeden, also nicht nur für jeden, der Affiliate kennt, das Prinzip, sondern für jeden ersichtlich, das sind nicht die 10 besten Produkte, die jetzt hier gezeigt werden, sondern es sind, und wer ein bisschen genauer hinguckt, eben die 10 Produkte, wo ich irgendwie eine Möglichkeit habe, diese Empfehlung zu monetarisieren. Und das ist bei mir absolut nicht so. Ich habe auf meiner Seite 40 verschiedene Fahrradmarken, und das sind teilweise ganz kleine Kellerbuden, die weit davon entfernt sind, irgendwie über Affiliate monetarisierbar zu sein. Und trotzdem stecke ich da Arbeit rein, eine Marktübersicht sozusagen über diesen ganzen über meinen ganzen Bereich, die Kinderfahrräder dort zu bieten, mache im Prinzip für diese ganzen Firmen teilweise, ja, im Prinzip kostenlos Werbung, aber es ist dadurch authentisch, und ich glaube, die Benutzer und irgendwie auch Google wissen das zu honorieren.
Das heißt, du machst dann eher so aus dem Gefühl heraus SEO. Das heißt, du beschäftigst dich nicht erst mit technischen SEO-Maßnahmen, welche technischen Möglichkeiten es gibt, die Ladegeschwindigkeit der Website zu verbessern oder ähnliche Dinge, sondern dir geht es hauptsächlich wirklich um die Inhalte.
Naja, ich mache die Sache alleine, das heißt, alles gleichzeitig mit vollem Umfang kann ich nicht tun, aber natürlich, wenn ich merke, meine Seite lädt plötzlich irgendwo 3 Sekunden, dann schaue ich an, woran das liegt. Natürlich mache ich auch so ein rudimentäres, wie nennt sich das, Keyword Research, dass ich schaue, was sind die Suchbegriffe, nach denen die Leute wohl suchen, und die irgendwie in die Überschriften teilweise unterzubringen und solche Dinge. Ja, aber ich glaube, es ist sehr viel wert, auch mal Artikel zu schreiben, die über weite Strecken jetzt nicht auf Google gemünzt sind und über weite Strecken auch nicht voll mit Affiliate-Links gestopft sind.
Ja. Machst du dann auch Kooperationen mit anderen Blogs oder anderen Webseiten und darüber dann Links zu generieren für deine Webseite?
Eigentlich nicht so sehr. Also nur, wenn ich mal jemand irgendwie in irgendeinem Zusammenhang kennenlerne und dann sagen wir, ja, warum nicht, ich habe einen Link zu dir, du zu mir, aber ich glaube, diese Art von Tausch bringt auch nicht so viel. Also mitunter, also ich habe ein paar gute Links bekommen. Ich bin in einem Spiegelartikel sogar, Spiegel Online, über Kinderfahrräder gelandet. Aber dieser Linkaufbau ist vielleicht nicht unbedingt meine Superstärke. Also da gehe ich nicht so forsch vor, wo kriege ich jetzt verdammt nochmal die nächsten Links her.
Ja. Okay. Und Facebook und Instagram sind ja noch Maßnahmen, hast du gesagt, um Traffic, um Aufmerksamkeit zu generieren. Wie kann man sich das vorstellen? Also postest du auf Instagram dann Bilder von den Fahrrädern oder wie bist du da aktiv?
Genau, ich poste Bilder von neuen Fahrrädern, ich poste Bilder von Fahrrädern, die ich in der Stadt fotografiere, und durch meine Messeaktivitäten oder jetzt habe ich gerade in den letzten Tagen hier so ein kleines Fahrrad-Event, wo Kinder auf dem Parcours im Kreis fahren können, betreut. Da mache ich dann halt Fotos und poste die oder kleine Filmchen und poste die. Auf Facebook ist ein bisschen mehr so Thema Produktnews, also wenn es irgendwas Neues gibt, oder ich teile Inhalte von den benachbarten Firmen. Ich muss aber sagen, Facebook ist schwierig. Ich kenne es ehrlich gesagt nicht so richtig, wie es früher war, aber ich höre immer und mir scheint es auch so, also mit einer Facebook-Seite, mit so einer Facebook-Page ist es verdammt schwierig, Reichweite zu erzielen. Da muss man sich mit großem Zeitaufwand privat und persönlich irgendwie eher in Gruppen, Facebook-Gruppen bewegen. Und da habe ich immer so ein bisschen komisches Gefühl, mich mit einem kommerziellen Ansinnen irgendwie da so rein zu sneaken. Das heißt, Facebook ist irgendwie nicht mein großes Ding, meine große Erfolgsgeschichte. Richtig Spaß macht mir Twitter. weil da irgendwie ein bisschen gehobenes Niveau an Gesprächen entsteht, obwohl die Gespräche ja immer nur so gezwungen kurz sind, die Texte, die man schreiben kann. Da habe ich, sagen wir, tatsächlich echte Follower, ja.
Und nutzt du jetzt Instagram eher, um damit Besucher auf deine Seite zu lotsen? Oder nutzt du Instagram auch, um vielleicht über Gutscheincodes oder ähnliches auch Fahrräder von Advertisern direkt darüber zu verkaufen?
Ja, Gutscheine, das ist was, wo ich gerade erst so langsam drauf stoße. Also das in diesem Zusammenhang, ich hatte da immer drüber nachgedacht, so als es immer hieß, die Cookies verschwinden langsam und ich mich gefragt habe, wie soll das dann weiter funktionieren? Und dann ist natürlich irgendwie so ein Gutschein, ein exklusiver Gutschein, wo der Verkauf mit Gutschein dann direkt zu einer Provision führt, ein wunderbares Prinzip. Auf Instagram, ja klar, also wenn ich einen Gutschein habe, dann poste ich den auch auf Instagram. Ja, dann sind natürlich die Kanäle, also abgesehen von meinem Blog, sind dann diese Social-Media-Kanäle absolut geeignet, diese Gutscheine zu verbreiten, wenn es denn exklusive sind. Ansonsten sind das auch so ein bisschen Anfängerfragen, wo ich nicht richtig weiß. Ich habe mir immer gedacht, wenn ich jetzt einen nicht-exklusiven Gutschein habe und auch wenn ich ein Affiliate-Programm habe und ich würde jetzt einen Affiliate-Link in einem Social-Media-Post posten, dann öffnet sich der Link bei den meisten Leuten in diesem In-App-Browser. Und, mit meinem technischen Verständnis würde ich mir vorstellen, dass der dann vielleicht gar nicht so richtig verbunden ist mit dem Chrome oder was auch immer man normalerweise auf dem Telefon benutzt. Und daher das Tracking gar nicht mehr funktioniert, wenn derjenige dann ein paar Stunden später mit seinem normalen Browser wieder auf die Seite geht und kauft. Das ist eine Frage, vielleicht sind meine Bedenken da falsch, aber deswegen habe ich immer gedacht, einfach nur Affiliate-Links in Instagram. Gut, Instagram ist besonders schwer, weil man dort ja eigentlich gar keine Links posten kann, aber in Facebook zu posten oder auch in Twitter ist eventuell nicht so gut zu tracken.
Wie intensiv beschäftigst du dich denn generell mit solchen Themen wie jetzt DSGVO, Cookie Consent Opt-ins, aber eben auch unterschiedlichen Tracking-Möglichkeiten? Sind es eher Themen, auf die du stoßt, wenn du halt jetzt gerade damit konfrontiert wirst, oder sind es wirklich aktiv Themen, mit denen du dich auch intensiv beschäftigst?
Also mit dem Thema Cookie Consent habe ich mich durch deine Podcasts, glaube ich, angefangen, dann doch intensiver zu beschäftigen. Muss aber zugeben, dass ich nach wie vor noch auf diesem hier sind Cookies werden verwendet und okay Level mich befinde. Ich habe allerdings mich schon bei diversen anderen Lösungen registriert und bin da am Rumspielen und gucken, was ich nun dort einbaue, wenn das mit dem, wie heißt das, das Interesse,
berechtigtes Interesse.
Berechtigtes Interesse irgendwann dann nicht mehr nur eine Grauzone ist, sondern eine rote Zone, die gar nicht mehr geht. Vielleicht, dass ich dann in den nächsten Monaten dort umstellen muss, ja, und werde. Also ich beschäftige mich mit dem Cookie-Thema auf jeden Fall, vor allem eben vor diesem Hintergrund, dass sich das für mich erstmal immer alles so angehört hat. 30 Tage Laufzeit, 7 Tage Laufzeit und noch einen in den Browser-Beschränkungen und ich natürlich auch sehe, ich benutze selber Adblocker an allen möglichen Stellen, dass nach meinem Verständnis sich das erstmal so anhörte, dass Affiliate-Marketing gerade irgendwie bald einfach nicht mehr funktionieren kann auf diese Art und Weise. Und dann habe ich mich natürlich sehr dafür interessiert, was gibt es da für verschiedene Methoden und vor allem die Frage, meine Advertiser, welche Methoden benutzen die? Und das war auch ein Punkt, wo ich mich dann mal an Evan gewendet habe und abgefragt habe, was macht eigentlich dieser Advertiser hier? Hat er jetzt First Party oder nicht oder wie auch immer? Und die mir gar keine Antwort geben konnten. Meinten, ich muss mich an den Advertiser wenden. Das fand ich etwas ja irritierend, weil ich denken würde, es müsste so sein, ein Advertiser bräuchte irgendwie eine Motivation dazu, ein möglichst gut funktionierendes Tracking einzusetzen. Und erstmal könnte man ja denken, er hat genau die Motivation nicht, weil je besser das Tracking funktioniert, deswegen desto mehr Provision muss er zahlen. Aber eine Variante, wo Avon oder andere Netzwerke da eventuell das ein bisschen ja, dafür Motivation bei den Advertisern sorgen könnten, gutes Tracking einzubauen, wäre, dass sie in ihren Advertiser-Katalogen, wo man Advertiser sich aussuchen kann, vergleichen kann, dort klipp und klar schreiben würden, welche Tracking-Methode wird hier eingesetzt beim Advertiser. Server-to-Server vielleicht als Optimum oder hier ist noch jemand auf Third-Party-Tracking irgendwie stehen geblieben und dann wäre das klar Motivation für Advertiser, um gute Publisher zu kriegen, sich dort ein bisschen ins Zeug zu legen.
Ja. Würdest du dir manchmal mehr Unterstützung von den Affiliate-Netzwerken wünschen? Also gerade bei so Themen wie Cookie-Consent-Opt-ins oder eben auch Unterstützung bei den verschiedenen Tracking-Möglichkeiten, würdest du da wünschen, dass da das Netzwerk auf dich zukommt und dir da bessere Transparenz bietet?
Ja, auf jeden Fall. Also im Bereich Cookie Consent, glaube ich, da ist jetzt, war Avent gerade sehr aktiv, glaube ich. Die haben ein System gerade veröffentlicht, was man einbauen kann in seine Seite, so dass praktisch irgendwie alle Affiliate-Links gekennzeichnet werden. Also das ist nicht Cookie Consent, sondern dieser Hinweis, dass es sich um Affiliate-Links handelt und man Provisionen bekommt und so weiter, die auch nicht nur für Avent funktioniert, sondern die man dann verwenden kann für all seine Affiliate-Links, auch wenn sie über andere Netzwerke gehen. Das ist auf jeden Fall ein begrüßenswerter Schritt, diese Art von Zugehen. Insgesamt, ja, ich habe das Gefühl, also dass viele Netzwerke doch einen großen Fokus eben darauf haben, Advertiser zu gewinnen und Publisher nicht so wichtig sehen und schon gar nicht kleine vermutlich, die eben nicht so eine Marktmacht haben. Andererseits stelle ich mir aus Advertiser-Sicht vor, dass für viele eigentlich genau die ganzen kleinen Blogger zwar eben in der Quantität nicht so viel bringen, aber in der Qualität, weil einfach meist Art der Empfehlung doch deutlich authentischer ist, wenn sie in einem ausführlichen Blogbeitrag aus einem Interesse rausgeschrieben vielleicht auftaucht und jemand das dann nur nebenher sein, was authentisch geschrieben ist, monetarisieren möchte als große Portale, die einfach nur mit dem Gedanken von vornherein rangehen. Ich möchte jetzt hier irgendwie Geld verdienen mit Produktempfehlungen. Und ich glaube, so eine Empfehlung hilft einer Marke vielleicht zum Umsatz, aber der Marke nicht so sehr in Sachen Brandbuilding oder so.
Ja. Hat es eigentlich einen bestimmten Grund, dass du die Fahrradanbieter jetzt direkt über Avent bewirbst und jetzt zum Beispiel nicht das Amazon-Partnerprogramm nutzt, wo du ja sozusagen dann alle Fahrräder auf einmal bewerben könntest?
Ja, also das ist, ich benutze tatsächlich, oder ich habe das Amazon-Partner-Programm auch benutzt. Irgendwo habe ich auch noch zwei, drei Links rumschwirren. Das hat einfach mit der Nische zu tun, in der ich mich bewege. Es gibt so gut wie fast keine der Fahrräder, die ich in meiner Datenbank habe, auf Amazon zu kaufen. Das sind, wie gesagt, viele kleine Firmen und dann sind es andere Firmen, die sehr viel über den Fachhandel einfach noch verkaufen und das gibt von diesen doch recht hochwertigen Marken sehr wenige einfach auf Amazon. Es gibt überhaupt wenig Online-Shops, die diese Fahrräder anbieten. Also die Fahrradbranche ist sehr speziell. Die tun sich sehr schwer, in Richtung Online zu gehen und haben immer Angst, dass ihre Händler sauer werden, wenn zu viel online verkauft wird. Und dann muss sofort gekämpft werden, dass die nicht die Preise reduzieren auf sonst was und das ganze Fachhandelsgeschäft zusammenbricht. Also es gibt einfach... Also mein Problem ist nicht, dass ich zwischen allzu vielen Advertisern auswählen müsste, wer ist jetzt der bessere oder so, sondern welchen Online-Shop promote ich, sondern überhaupt welche zu finden. Also wenn ich sage, ich habe dort 40 Marken auf der Seite, dann sind es unter dem Strich vielleicht 10 bis 15, die ich überhaupt über Affiliate monetarisieren kann.
Was sind denn so generell für dich persönlich noch Herausforderungen so im täglichen Arbeiten mit als Affiliate, aber auch mit Affiliate-Netzwerken? Also neben dem Thema funktioniert das Tracking, ist das transparent, ist das gut? Was sind denn so im Alltag Themen, die dich vielleicht aufhalten, wo du sagst, da könnte irgendwas besser sein, da würde ich vielleicht mit mehr Unterstützung des Netzwerkes mehr Umsatz machen können. Gibt es da so Themen, wo du sagst, das würde dir weiterhelfen?
Ja, also es gibt einen Punkt, wo ich immer gerätselt habe. Und zwar, es gab Programme, da war ich im einen Programm, im anderen Programm. Ich habe irgendwie gedacht, die unterscheiden sich eigentlich nicht groß, dürften sich in, so wie sie funktionieren, nicht groß unterscheiden, aber das eine hat super funktioniert und das andere hat ganz, ganz schlecht funktioniert. Und irgendwann bin ich drauf gekommen, dass ein Unterschied der ist, ich habe dann diese Links mal ausprobiert, bin beim einen gelandet, beim anderen gelandet und dann habe ich gesehen, beim einen verfolgen mich dann diese sogenannten Retargeting-Ads über alle Tageszeitungen und Portale und wo auch immer ich hingehe, im Browser durchs ganze Internet. Und dann habe ich mir erklärt, also ich nehme irgendwie an, dass das der Grund ist und dass das stimmt, dass im Prinzip ich bei Advertisern, die Retargeting massiv einsetzen, ich eigentlich nur Lieferant von Interessenten bin und irgendeine Provision oder irgendeine Art der Bezahlung für diesen von mir gelieferten Traffic dann letztendlich der Retargeting-Anbieter abgreift im Prinzip. Und da an der Stelle finde ich, also das sind dann teilweise Programme, wo ich dann auch wirklich gedacht habe, nee, da kann ich auch das einfach wieder beenden, weil da dann eben tatsächlich nur besagte Cent-Beträge am Ende rauskamen, obwohl ich nicht weniger Leute dorthin geleitet habe als zum anderen, wo es gut lief. Das ist was, ja, so wird man als Advertiser auf jeden Fall Publisher wieder los. Da wäre irgendwie zu wünschen, also ich wäre ja vielleicht schon zufrieden, ich kann mir vorstellen, es ist technisch sehr kompliziert, mehrere Beteiligte irgendwie vielleicht korrekt zu berechnen, wer hatte da jetzt welchen Anteil und so weiter. Aber ich finde, ganz blank gesagt, jemand, der so massiv Retargeting macht, wenn ich an dieser Stelle richtig liege, dass das der Grund ist, der könnte dann vielleicht eine Kombination einfach aus Pay-per-Click und Provision anbieten, sodass ein kleiner Betrag zumindest auch für die Klicks einfach honoriert wird, die generiert werden.
Was ja eigentlich sehr schade ist, weil eigentlich möchte ja jeder Advertiser mit Content-Publishern zusammenarbeiten. Das ist eigentlich immer der große Wunsch von jedem Advertiser. Ich möchte auf Blogs, ich möchte Empfehlungsmarketing machen, ich möchte in Vergleiche rein. Und das, was du beschreibst, ist ja eigentlich ein unprofessionelles Verhalten der Advertiser, weil es gibt eigentlich ja die technischen Möglichkeiten, sei es jetzt mit dem übergreifenden Customer Journey Tracking oder auch sogar bei Avon mit Avon Assist, zu erkennen, gibt es da Publisher, die liefern mit Traffic und werden die dann vielleicht irgendwann in der Customer Journey von einem Retargeting-Partner oder einem Gutschein-Partner oder einem Cashback-Partner überschrieben. Und in so einem Fall müsste man mit dir halt entweder einen CPC-Deal finden oder eine anteilige Provisionierung oder einen WKZ-Deal. Aber es müsste ja eigentlich das Ziel von den Advertisers sein, eben Traffic von Affiliates wie dir zu behalten und eben nicht Partner zu demotivieren, indem dann der Retargeting-Partner die Provision bekommt. Und die technischen Möglichkeiten, die gibt es ja eigentlich, aber ich habe halt manchmal so das Gefühl, es gibt einfach immer noch zu viel Advertiser, die halt den Kanal Affiliate Marketing nicht ernst genug nehmen und halt auch gar nicht zum einen das Verständnis dafür haben, welche Möglichkeiten, welche technischen Möglichkeiten es gibt, aber vielleicht denen dann auch die notwendige Wertschätzung gegenüber Partnern wie dir eigentlich dann fehlt.
Ja, wobei ich kann mir auch vorstellen, aus Advertiser-Sicht, wenn ich jetzt kein ausgebuffter, abgebrühter, schon immer dabei Advertiser bin, sondern jetzt neu komme und jemand erzählt mir hier, mach doch Affiliate-Marketing und das ist total super, da machst du Affiliate-Marketing, da kriegst du Interessenten geliefert von authentischen Quellen und denen bezahlst ein paar Cent und damit auch wirklich das Ganze dann auch konvertiert, machst du noch Retargeting dazu und dann klappt das auch. Also kann ich mir ja vorstellen, bei einem kompletten Verzicht auf Retargeting würden vielleicht am Ende viel weniger konvertieren natürlich, weil wenn einen diese Anzeigen verfolgen, ist man halt immer wieder daran erinnert, dass man das ja vielleicht kaufen wollte. Insofern habe ich ein gewisses Verständnis dafür, aber
Genau, also das Verständnis, dass man Retargeting macht, habe ich definitiv auch, weil letztendlich ist es ja eine gute Maßnahme, um Kunden, die den Shop vielleicht verlassen und nicht kaufen, wieder anzusprechen oder eben Bestandskunden wieder anzusprechen. Aber dennoch muss man ja versuchen, Traffic-Lieferanten wie dich zu motivieren, weiterhin Traffic zu liefern. Und das schaffe ich eben nicht, indem man deine Provisionen überschreibt und du nichts verdienst, sondern du leistest ja auch deinen Wertbeitrag innerhalb der Kaufentscheidung und des Kaufabschlusses. Und sowas muss man halt einfach kennen und dann eine Art der Zusammenarbeit finden, die halt für beide Seiten einfach auch fair ist.
Ja, auf jeden Fall. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das dann aber auch in der Tat ein bisschen Aufgabe von Netzwerken wäre, die Advertiser in diese Richtung, also das zu erklären. Also, weil aus reiner Advertiser-Sicht funktioniert es ja auch so irgendwie sehr gut. Und dieses ganz langfristige in die Zukunft denken, ich möchte irgendwie die Publisher auch behalten und diesen Kleinen dort irgendwie auch was bieten. Das ist eventuell ein bisschen viel verlangt. Also ein Netzwerk in der Mitte könnte dort, glaube ich, die Account Manager könnten Advertisern das erklären und eben in diesen Katalogen könnte solche Sachen dann auch herausgehoben werden. Also wenn solche Vorteile eines Advertisers, was er besonders gut macht, eben, dass er, was weiß ich, die Customer Journey verfolgt und anteilig irgendwie auszahlt oder eben auch die Art des Trackings, die verwendet wird. All solche Sachen, wenn die klipp und klar in den Katalogen, also in den Aushängeschildern der Advertiser auftauchen würden, dann wäre das sicher eine Motivation und das zu realisieren und zu betreiben, da könnten die Netzwerke sicher einiges tun.
Wobei ich fairerweise sagen muss, ich weiß gar nicht, ob es Aufgabe des Netzwerkes ist, weil letztendlich das Netzwerk ist ja letztendlich die technische Infrastruktur zwischen dem Affiliate und dem Advertiser. Und natürlich machen viele Netzwerke mittlerweile auch Schulungsangebote, Webinare, Aufklärungsarbeit zu dem Thema. Aber wenn man bedenkt, dass es mehrere tausend Advertiser in Deutschland gibt, dann haben die Netzwerke gar nicht die Ressourcen und Kapazitäten, jeden Advertiser über die vielfältigen Möglichkeiten des Trackings zu informieren. Deswegen ist mein Gedanke eher, dass jeder Advertiser für sich eigentlich mal sich an die Nase greifen muss und sich fragen muss, wie viel Zeit und wie viel Wertschätzung schenke ich dem Kanal Affiliate Marketing? Und es muss ja eigentlich Aufgabe eines jeden Advertisers sein, sich selber mit diesem Kanal zu beschäftigen. Und wenn ich halt im Unternehmen keine Personen habe, die sich mit dem Thema auskennen, dann muss ich mir vielleicht einen Berater oder eine Agentur holen. Wie gesagt, die Netzwerke liefern da schon auch Serviceleistungen und Beratungen, aber ich glaube, sie schaffen es gar nicht, alle Advertiser da dementsprechend zu beraten, wie man jetzt das Tracking richtig aufbauen muss, welche Publisher-Kanäle es gibt, dass es E-Mail-Publisher gibt, dass es Retargeting-Publisher gibt, wie man eine gute Gutscheinstrategie aufbauen sollte, welche Provisionsmodelle am besten wären. Sondern ich glaube, das sind einfach Themen, die muss dann auch irgendwann der Advertiser entscheiden. Und da braucht er natürlich die richtige Beratung und das richtige Wissen und das richtige Mindset zu dem Thema Affiliate-Marketing. Ich glaube, da fehlt es einfach auch vielen Advertisern.
Ja, stimme ich zu. Also natürlich, wenn Advertiser das Inhouse sich dort Gedanken zu machen und das Wissen sich holen, ist eine gute Sache. Also ich würde vielleicht, also zumindest nochmal an einem Beispiel doch wieder die Netzwerke ins Spiel bringen. Also es gab den Punkt, gerade in diesen Cookies hören langsam auf zu funktionieren oder werden immer mehr beschnitten in ihrer Dauer. Gab es dann von Avon irgendwann die Ankündigung, wir machen jetzt Bounceless Tracking, also irgendeine Methode, durch Einbinden von einem JavaScript auf der Publisher-Seite irgendwie es hinzubekommen, technisch, was dahinter steckt, weiß ich auch nicht, sozusagen ohne Cookies, in Anführungszeichen, die Sales tracken zu können. Und dann hieß es irgendwann per Newsletter an Publisher so, oder Pressemitteilung, glaube ich sogar, Bounceless Tracking ist jetzt gestartet. Und dann musste man nur ein kleines Skript einbauen, war schon eine kleine Anleitung im Avon-Wiki und hat man das getan, dann funktionierte jetzt also das Bounceless Tracking. So war irgendwie die Ansage. Aber ich hatte mich gefragt, irgendwo war so ein Satz, nur wenn die Advertiser das auch implementiert haben, stand irgendwo. Und das war eventuell auch dann der Punkt, Ich habe mir das dann genauer angeguckt, habe mir dieses JavaScript angeguckt, habe gesehen, da wurde noch ein JavaScript geladen und in diesem JavaScript war eine Liste von 10 oder 15 hart einkodierten IDs. Und das waren Advertiser-IDs. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt, als Evan gesagt hat, wir haben jetzt dieses Bounceless Tracking gestartet, zu dem Zeitpunkt waren 15 Advertiser dabei, aber es wurde keinem Publisher gesagt. Wenn ich jetzt angefangen hätte, überall etwas einzubauen, dann hätte ich gedacht, so super, ich habe jetzt Bounceless Tracking, aber man hat es gar nicht gehabt. Und das, man könnte jetzt sagen, es ist vielleicht egal, oder? Weil man hat ja eh die Links und entweder es funktioniert so oder es funktioniert halt nicht so, wenn der Advertiser das noch nicht hat. Aber in meinem Fall ist es so, ich habe meine Links, die meisten im Blog maskiert, weil ich irgendwo mal gelesen hatte, es ist eine gute Idee, lieber zur eigenen Seite und mit Weiterleitung zu arbeiten, statt diese hässlichen Links einzubauen. Das heißt, ich war schon nah dran, als es jetzt hieß, jetzt gibt's Bounceless Tracking und ich habe gelesen, das funktioniert nicht mit maskierten Links, also man muss dann die normalen Links einbauen. Meine ganze Seite umzubauen jetzt auf die normalen Links, das wäre ein Heidenaufwand gewesen. Und fast hätte ich losgelegt, bis ich dann eben gesehen habe, oh, von meinen Advertisern hat noch gar keiner Bounceless Tracking und nur weil ich IT studiert habe und in irgendeinem JavaScript rumfuchtle und Evan hat das erst auf Nachfrage bestätigt. Und ich weiß nicht, wie viele jetzt drin sind, ich habe länger nicht mehr geguckt, irgendwann ging es dann doch mal auf 100 IDs hoch oder vielleicht sind es inzwischen 1000, ich weiß es nicht, aber es ist immer noch weit davon entfernt, dass alle Advertiser diese Art des Tracking unterstützen würden. Und das, jetzt komme ich zurück zu den Netzwerken und der Rolle der Netzwerke, das wäre eben ein sehr guter Punkt, wo die Netzwerke motivieren könnten, eine Tracking-Methode zu implementieren, auch tatsächlich, indem sie eben dort, wo jetzt die ganzen Eckdaten im Katalog in der Advertiser-Übersicht genannt werden, dann sowas rauszustellen, hier wird Bounceless Tracking verwendet. Und dann wäre es ein echter Vorteil für den Advertiser und motiviert durch das Netzwerk.
Das heißt, du wünschst dir einfach mehr Kommunikation und Aufklärung von den Netzwerken, weil ein Thema beziehungsweise eine Frage, mit der du mich ja auch kontaktiert hast und die ja letztendlich auch zu diesem Interview geführt hat, war ja auch eine ganz spannende Frage, die, glaube ich, auch viele Affiliates ja interessant sein müsste. Und zwar ist Evan ja ein englisches Unternehmen und die Provisionszahlungen kommen ja an die Affiliates derzeit von der Evan Limited in UK. Und dein spezielles Frage oder dein Problem, worüber du, glaube ich, von Evan auch keine Antwort richtig bekommen hast, war ja, was wären denn eigentlich die Folgen eines harten Brexits am 1. Januar 2021 oder vielleicht sogar so, schon früher für die Affiliates, sowohl was die Buchhaltung betrifft, aber auch die DSGVO. Und das ist natürlich ein berechtigtes Problem, wenn die Provisionen aus UK kommen. Wie schaut es dann sowohl steuerrechtlich als auch rechtlich dann eigentlich zukünftig aus? Und ich glaube, das ist ja schon ein wichtiges Thema. Und da hast du, glaube ich, auch erstmal Unterstützung benötigt bei Evan, aber ich glaube dann auch nicht wirklich eine hilfreiche Antwort bekommen.
Ja, gut, vielleicht konnten Sie nicht anders. Also die Antwort war im Prinzip, ich möge mich an meinen Steuerberater wenden und auch ein bisschen die Erklärung im Sinne, Sie dürfen gar nicht solche beratenden Auskünfte geben. Wobei ich halt denken würde, dass mit der Aussage, dass das keine Beratung ist und nicht verbindlich ist und so, durchaus man auch bei Evan da ein Wort drüber verlieren könnte. Also das haben sie ja auch. Sie haben Anfang des Jahres, glaube ich, mal was veröffentlicht zum Thema Brexit und wird das irgendwas verändern für die Publisher? Und da war die Antwort auf alle Fragen nein. Das war allerdings aber auch noch leicht zu dem Zeitpunkt, weil jetzt ja noch dieses ganze Jahr die Übergangsphase war, in der sich eben auch noch gar nichts geändert hat. Und ich wurde jetzt so langsam eben ein bisschen nervös, als der harte Brexit jetzt immer näher zu rücken schien oder es immer noch im Bereich des Möglichen ist, wurde ich ein bisschen nervös. Kommt jetzt noch mal was von Evan? Und ja, ich würde mir auch da vorstellen, dass das Netzwerk doch irgendwie vielleicht ein bisschen auch befürchten müsste, dass Leute nervös werden und dass Leute vielleicht abspringen und sagen, nee, das ist mir jetzt nichts, vielleicht kann ich gar nicht mit einer englischen Firma oder es wird zu kompliziert und dass das nicht im Interesse des Netzwerks sein kann und dann zumindest, was weiß ich, eine Linksammlung wenigstens veröffentlicht, wo man sich informieren kann zu dem Thema oder so. Mhm.
Ja, also, wir haben ja dann auch nochmal speziell bei Evan nachgefragt zu dieser Thematik und haben dann auch eine Antwort bekommen, die natürlich auch keine rechtliche Beratung sein soll, aber die ich zumindest mal zitieren kann. Nämlich nach der aktuellen Lage gehen wir, also Evan, zurzeit davon aus, dass für diese Fälle auch nach dem Brexit das Reverse-Charge-Verfahren angewandt wird. Also das heißt, die Leistung wird in UK von der Limited versteuert und die Limited kann sich die Steuer als Vorsteuer wieder abziehen. UK verwendet dieses Verfahren wie auch Deutschland bereits jetzt für Drittstaaten Sachverhalte an. Deshalb steht in unserer offiziellen Brexit-Kommunikation, dass nein, der Brexit wird keine Auswirkungen auf die Umsatzsteuer der Publisher-Gutschriften haben. Das heißt, es müsste ja dann erstmal schon mal beruhigend für dich sein. Allerdings dann auch nochmal der Zusatz. Wir möchten allerdings noch betonen, dass es immer noch viele kleine Unsicherheiten bezüglich Brexit gibt, da UK selbst ihre Umsatzsteuerrecht noch nicht auf die Zeit nach dem Brexit angepasst hat. Wir werden die Entwicklungen weiter verfolgen und euch informieren. Und es gibt ja mittlerweile auch eine eigene Landingpage bei avon.com, wo über den aktuellen Stand des Brexit und die Auswirkungen informiert wird. Aber zumindest mit der Aussage kannst du ja zumindest schon mal leben. Also du weißt, dass unter den Voraussetzungen sich jetzt erstmal für dich nichts ändern wird.
Ja, also im Prinzip, es ist ja auch noch nicht entschieden, wie es mit dem Brexit nun genau aussieht. Insofern halte ich es dann mit der Aussage auch. Ich werde die Entwicklung genau beobachten und notfalls gehe ich halt zum Steuerberater. So.
Wie ist es denn jetzt generell? Also hat deine Website jetzt mittlerweile eine Größe, wo du sagst, da kannst du deinen Lebensunterhalt dann mittlerweile davon finanzieren oder ist das?
Nein. Also sie trägt zum Lebensunterhalt bei und in einem Umfang, wo ich durchaus das nicht missen möchte. Aber ich bin absolut, es ist nach wie vor ein Nebenjob. Ja.
Und hast du dann zukünftig vor, noch weitere Affiliate-Seiten aufzubauen oder bleibst du es erstmal bei deiner Leidenschaft für Fahrräder?
Ich mache mir natürlich Gedanken. Ich bin auch nebenher immer schon am Programmieren. Also es gibt immer Ideen, wie das Ganze in einer Version 2.0 irgendwie aussehen könnte, aussehen sollte, wie ich es irgendwie, ob ich es skaliere. Aber es bleibt, denke ich, beim Thema Fahrräder. Also für mich, ich stampfe keine Affiliate-Sites zu irgendwelchen Themen aus dem Boden. Also ich habe gesehen, dass es viel so irgendwie funktioniert. Man guckt, wo ist noch eine Nische, wo gibt's ein gutes Angebot, wahrscheinlich auch, wo gibt's potenzielle Affiliate-Partner und dann basierend darauf relativ leidenschaftslos im wahrsten Sinne des Wortes, außer eben für Affiliate, eine Seite aus dem Boden stampft oder die kann ja auch dann gut sein, aber trotzdem mir macht das Ganze Riesenspaß, aber eben, weil das mein Thema ist. So, ich könnte jetzt anfangen, über Zelte auch sowas zu machen, weil die mich auch interessieren, aber da fehlt mir vielleicht dieses Unique Selling Point, wo ich die Idee hatte, bei den Fahrrädern mit der Körpergröße diesen Einstieg mit der Suche zu machen vom Kind, eskalieren in Richtung, die Seite ist nur auf Deutsch zurzeit. Ich könnte auch das Fahrradthema irgendwie erweitern, also irgendwie was für mehr Fahrräder, also auch Erwachsenenfahrräder machen. Das wäre auch noch in meinem Interessengebiet. All diese Überlegungen gibt's, aber dass ich jetzt wirklich, mein Thema ist Fahrrad, mein Thema ist nicht Affiliate. So, genau.
Vielleicht abschließend noch eine Frage. Wie informierst du dich denn generell über Trends im Affiliate-Marketing, über Entwicklungen? Schaust du Webinare an? Liest du Artikel durch? Gehst du auf Veranstaltungen? Also vor Corona-Zeit zumindest. Also wie informierst du dich? Wie hältst du dich auf dem Laufenden?
Also deinen Podcast höre ich. Ich höre einen anderen Podcast noch. Da geht es mehr um SEO und Content. Der heißt, glaube ich, auch SEO Content Performance Podcast. Ich habe die Namen aber. Jeckel heißt einer von den beiden mit Nachnamen, glaube ich. Natürlich habe ich versucht, das Thema zu erlernen oder mir irgendwie anzulesen und bin aber doch auf ziemlich wenig gestoßen, eigentlich überraschend wenig. Also wahrscheinlich hat das damit zu tun, dass es geht irgendwie um Geld und jeder will gerne seine Geheimnisse für sich behalten vielleicht oder so. Also anders als wenn ich jetzt an Webseitenprogrammierung denke oder so, da jedes Problem gibt es tausend Threads in zig verschiedenen Foren und alles ist bis ins Kleinste ausklamüsert. Jede Frage wird hundertfach beantwortet. Das ist im Thema beim Thema Affiliate absolut nicht so, habe ich das Gefühl. Da wird viel, jeder macht seins aus Firmengeheimnisgründen oder so ein bisschen. Ich glaube, manchmal bin ich auf so eine ganz alte Seite gestoßen, Abacus Internet Marketing oder so. Da habe ich noch ein paar Informationen irgendwie rausziehen können, aber so eine richtig aktive Community zu dem Thema ist das, glaube ich, auch nicht mehr. Das stammt, kannte ich, den Namen kenne ich auch schon noch aus den 90ern. Dann bin ich auf einen, ich weiß nicht, ist das eine andere Agentur? Darf ich sagen, Projector oder so heißen sie, glaube ich. Die haben so ein Affiliate-Marketing-Handbuch oder so rausgebracht. Das war phänomenal. Also so ein ganz umfangreiches Ding. Da habe ich wirklich erstmal so die Grundzüge überhaupt begriffen. Also auch die größeren Zusammenhänge. Also klar, die Vorstellung, man macht irgendwie einen Link zu einem Produkt bei Amazon und dann kriegt man ein paar Cent oder auch nicht. Soweit hatte ich das verstanden, aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, was ich dort gelernt habe, aber ich meine mich zu erinnern, dass ich aus diesem Handbuch doch einiges an Zusammenhängen gezogen habe, sich mir einiges erschlossen hat, was sonst nicht so klar geworden wäre.
Ja, super. Christopher, dann danke ich dir für deine Zeit. Es hat mich sehr gefreut, dass du mit uns geteilt hast, was dich alles so umtreibt. Vielleicht auch mal so ein kleiner Appell an die Affiliate-Netzwerke, was man vielleicht in der Kommunikation verbessern könnte zukünftig. Und ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Ich glaube, dass du mit dem Thema Fahrrad jetzt gerade in der Corona-Zeit auf jeden Fall ein Thema hast, was boomt, was gut funktioniert. Und ja, wünsche dir alles Gute und freue mich sehr, dass wir auch mal einen Hörer von Affiliate Musics hier in der Sendung hatten, weil ich mache den Podcast ja immer hier so vor meinem Mikrofon und weiß ja immer nie, ob den überhaupt jemand hört da draußen. Und deswegen freut es mich immer, wenn mich Hörer anschreiben und ich ihnen vielleicht auch weiterhelfen kann. Das ist letztendlich meine Motivation, diesen Podcast auch zu machen. In dem Sinne, vielen Dank und dir alles Gute.
Ja, dir auch. Vielen Dank für die Einladung.
Danke dir. Tschüss.
Ciao.